der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Hallo, ihr hört ein Buch. Also noch nicht, aber gleich, denn ihr seid richtig gelandet, wenn ihr verfolgen wollt, wie der nahe Zukunftsroman der Cyberagentur entsteht und was es damit auf sich hat. An dem schreibt nämlich Jens Hüttenberger. Hi Jens.
Hallo Marcel.
Kryptokalypse, der nahe Zukunftsroman der Cyberagentur, so nennen wir das hier. Und bevor das Buch überhaupt fertig ist, bevor es in Druck geht, könnt ihr hier Ausschnitte hören. Das ist exklusiv, glaube ich. Ich kannte sowas noch nie.
Ja, das ist eine sehr exklusive Geschichte.
Oder? Zwei Ausschnitte haben wir bereits gehört. Heute folgt sozusagen der dritte Streich. Jens, ich bin Journalist. Mich würde das tierisch unter Druck setzen, schon was zu veröffentlichen. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich sozusagen am Ende alles fertig habe. So bist du in der Situation, bist du ja gerade.
In der Situation bin ich, aber ich bin da relativ entspannt.
Schön. Wir haben bereits zwei Hauptfiguren kennengelernt. Anaram in Folge 1 und Alice in Folge 2. Anaram, die Frau, die sozusagen optimistisch bei so Technologien ist. In unserem Fall wissen wir, es geht schon um Quantencomputer. Und Alice, die da wohl ein bisschen skeptischer ist oder jetzt eher Risiken sieht, so nehme ich es wahr, ne?
Genau. Ja. Also das hat man so am Ende gesehen mit den 100.000.
Ah ja.
Mit der Zahl 100.000. Wir wollen ja immer noch nicht verraten, was es damit auf sich hat. Und da sieht man, die eine sieht das eher skeptisch und die andere große Chancen.
Und heute wird es zum ersten Mal ein bisschen technischer oder technologischer. Ja, das Stichwort Kryptowährungen fällt. Die gibt es ja schon. Na, was hältst du von denen? Schon mal ausprobiert?
Ich persönlich habe noch keine Kryptowährung gekauft.
Nee.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich bin da eher konservativ.
Ja,
es geht um Kryptowährung und Kryptografie. Und das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, obwohl die natürlich auch eine gewisse Verknüpfung haben.
Genau. Eigentlich finden wir Kryptografie super und Kryptowährung finden wir vielleicht nicht so super. Wenn ich jetzt mal für mich sprechen darf.
Okay.
Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber beim Schreiben nochmal, bevor wir jetzt reinhören, würde mich mal so interessieren, was fällt denn dir besonders leicht oder was findest du schwierig oder was macht mehr Spaß, was macht weniger Spaß? So Bilder, Metaphern für komplexe Dinge zu finden oder eine Handlung zu finden oder eine Figur zu entwickeln? Oder ist das alles gleich toll oder gleich schwierig?
Nein, also was mir am meisten Spaß macht, sind wirklich diese Entwicklung von Metaphern. Das hat man ja in den ersten beiden Folgen gehört, die sehr metaphernreich sind. Das fällt mir leichter als jetzt das Kapitel, was jetzt kommt, obwohl da auch viele Metaphern drin sind.
Ja.
Aber es ist, wie die Zuhörerinnen und Hörer hören werden, etwas technisch orientierter als die ersten beiden Kapitel. Und das fiel mir schon deutlich schwerer zu schreiben.
Dann machen wir mal Krypto-Metapher jetzt auf.
Sie können aus einem Rinderfilet Hackfleisch machen, aber nicht aus Hackfleisch ein Rinderfilet. Warum beachteten einige Kryptowährungen diese einfache Regel nicht? Was war daran so schwer zu verstehen? Bereits vor 15 Jahren, im ersten Jahr ihres Masterstudiengangs, sie war gerade von Köln nach München gewechselt, hatte ihr Mathematikprofessor auf diese einleuchtende Tatsache hingewiesen. Im Austausch von geheimen Schlüsseln seien nur die Einmalsignaturen sicher. Mit Hackfleisch, damit machen Sie nichts falsch. Weder in der Küche noch in der Kryptographie, war einer seiner beliebten und gefürchteten Sprüche. Mit Ihrem persönlichen, hash-basierten Einwegschlüssel schließen Sie das öffentliche Sicherheitsschloss auf. Ihr Schlüssel löst sich dann in Luft auf. Was nicht mehr da ist, kann auch nicht gestohlen werden. Alis Tag begann, wie der letzte geendet hatte. Sie lag auf dem Bett, nur mit Slip und T-Shirt bekleidet, das Bettlaken zerknittert in der Ecke, und starrte die Decke an. Das Fenster war geschlossen, um die Hitze draußen zu lassen, was nur bedingt gelang. Nach Tagen mit über 35 Grad hatten die Wände den Sommer wie Milchreis die heiße Milch aufgesogen. Diese 1950er Gebäude waren für ein anderes Klima gebaut worden. Niedrige Decken und dürftige Isolierungen boten kaum Schutz. Nun hatte die reine Hitze gewonnen und schluckte alles. Auf Hackfleisch in der Küche konnte Alice getrost verzichten. Für die Kryptographie galt der Spruch immer noch. Jetzt erst recht. Im Studium hatte Alice gelernt, dass Einmalsignaturen, so einfach die Idee auch war, in der Umsetzung einige Herausforderungen mit sich brachten. Diese Schwierigkeiten führten dazu, dass Unternehmen ihre Einführung auf die lange Bank schoben. Jede Signatur musste nachgehalten werden und wie der Name schon sagte, konnte sie nur einmal verwendet werden. In der Praxis galt es, nicht ein Schloss, sondern oft hunderte oder tausende Schlösser mit einem privaten Schlüssel zu öffnen. Der Schlüsselbund wurde so dick, dass er nicht in eine ausgebeulte Hosentasche passte. Und die Schlüssel waren lang. Sie bestanden aus bis zu 2000 Einsen und Nullen. Der Aufwand war gigantisch. Doch es ging um viel Geld. Billiarden Dollar und Euros. Und nicht nur um Geld. Es ging um die Ersparnisse vieler Menschen oder, wie bei Robert, um Träume, Wünsche und Hoffnungen. Ihr Prof? Nehmen Sie immer das mit. Wenn Sie knutschen wollen, können Sie auf die Zwiebeln verzichten. Die Dekodierung dieses Sicherheitsschlüssels war jedoch nur eine Frage der Zeit und der kriminellen Energie. Beides, Zeit und Energie, waren Naturkonstanten, jedenfalls in dieser Welt. Bevor sie mit Robert telefoniert hatte, hatte sich Alice tagelang mit den Verschlüsselungs- und Signaturverfahren der großen Kryptowährungsanbieter und Banken beschäftigt. Die meisten dieser Verfahren waren sicher. Bei der Verschlüsselung hatte sich SHA-3 als Standard etabliert. SHA-3 war Hackfleisch aus einer gigantischen Schlachtfabrik, in der Tausende von Schweinen und Rindern geschlachtet wurden, gewolft, vermengt und gewürzt. Diese Vorstellung ließ sie unwillkürlich schaudern. Ein Filetstück aus einem einzelnen Rind zu identifizieren wäre unmöglich. Nun, nicht ganz. 2 hoch 511 möglich. 6 richtige mit Zusatzzahl im Lotto, 2 hoch 27. 2 hoch 511. Diese Zahl war so unvorstellbar, dass sie selbst Alice schwer fassbar erschien. Es wäre wahrscheinlicher, eine Fliege im Weltraum zu treffen, wenn sie mit verbundenen Augen durch das Universum flöge und irgendwann schießen würde. So versuchte sie, sich die Wahrscheinlichkeit eines Hacks klarzumachen. Kein Computer dieser Welt konnte den Moment des Schusses berechnen. Kein Hacker so präzise zielen. Doch es gab schwarze Schafe. Es gab Kony. Die Kryptowährung war mit einer elliptischen Kurve verschlüsselt. Ketchup statt Hackfleischfabrik. Leicht aus der Tube herauszuquetschen, schwer wieder hineinzustopfen. Schwer, aber nicht unmöglich. Jahrelang galten elliptische Kurven als das Nonplusultra der Kryptographie. Beim Aufrufen von Webseiten, beim Online-Banking, bei Nachrichten über Messenger-Dienste, überall kam die Kodierung zum Einsatz. Jeder griff hunderte Male am Tag auf sie zurück. Eine moderne Welt ohne elliptische Kurven? Undenkbar. So auch bei Kryptowährungen. Jedes Kryptokonto hatte 2 Schlüssel. Einen privaten und einen öffentlichen. Der private Schlüssel war eine zufällig gewählte Zahl. Groß, geheim, einzigartig. Mit diesem Schlüssel erhielt man Zugang zu dem öffentlichen Schlüssel. Nur so konnte der Tresor, die Kryptowährungsadresse, geöffnet werden. Die Sicherheit wurde allein mittels Mathematik erzielt. Und nicht, wie Alice meinte, durch Albernheiten wie handschriftliche Unterschriften oder Bankschließfächer. Während ihres Mathematikstudiums hatte sie sich mit der Berechnung solcher Kurven beschäftigt. Schon früh faszinierte sie die Kryptologie. Kryptologische Verfahren übersetzen Zahlentheorie und Algebra in praktische Anwendung. Für Alice war die Kryptologie der Flug der Vogelstare innerhalb der Mathematik. Sie war schön und tief und beschützend. Aus einer einfachen Bewegung, einem Flügelschlag, erwuchs durch die Verbindung mit anderen Flügelschlägen etwas Großes und Unergründliches, das für den außenstehenden Beobachter schwer zu entschlüsseln war, aber eine innere Logik aufwies. Der Schutz des Einzelnen. Durch schiere Masse. Durch regelbasierte Unkontrolliertheit. Bei der Verschlüsselung mit elliptischen Kurven ging es darum, einen Punkt auf der Kurve, einen außerhalb der Kurve mit einer Geraden zu verbinden, wobei ein dritter Punkt die Kurve schnitt. Dieser Punkt wurde gesucht. 10 Milliarden Jahre benötigen alle Computer der Welt, um so eine Verschlüsselung zu knacken. Trotz Wunderpillen und Alkoholverzicht wird keiner von uns dieses Alter erreichen, also trinken Sie ruhig ein Glas Rotwein am Abend. So der Ratschlag Ihres Profs. Nach einer kurzen dramatischen Pause ergänzte er: Es sei denn, der Kryptoanalyst hat einen leistungsstarken Quantencomputer zur Hand. Dann sollten Sie den Rotwein zur Seite schieben, sich an den Schreibtisch setzen und schleunigst eine andere Verschlüsselungsmethode einsetzen. Am besten Hackfleisch mit Ketchup. Schmeckt sowieso besser. Grübelnd, die Decke anstarrend, ärgerte Alice besonders, dass die neue Kryptowelt zwar größtenteils in Deutschland entwickelt wurde, ein europäisches Unternehmen sie aber nicht anwandte. Das alte europäische Lied. Theorie? Sehr gut. Praxis? Naja. Elliptische Kurven hatten ihren Zauber verloren. Ein unlösbares Problem konnte fortan gelöst werden. Die geheimen Punkte auf der Kurve waren entschlüsselt und öffneten das Schloss für jeden, der den Algorithmus beherrschte. Ab jetzt benötigten die Systeme einen hybriden Sicherheitsmechanismus, der sie vor klassischen und quantenbasierten Angriffen schützte. Ab jetzt brauchte die Welt Hackfleisch und Ketchup. Mit einer Tasse Tee in der Hand setzte sie sich an den Schreibtisch, aktivierte den Laptop. Die Lüftung röchelte wie ein Asthmakranker. Auch die Maschinen litten unter der Hitze. Allen war es zu heiß. Sie ging erneut in die Küche, holte ein weiteres Eispack und legte es unter die Lüftung. Das Röcheln wurde leiser. Sie starrte auf den weißen Bildschirm. Die Pressemitteilung hatte sie aus der Bahn geworfen. Sie wunderte sich, warum die Nachricht sie so erschütterte, obwohl sie seit Jahren gewusst hatte, dass es so kommen würde. Mit diesem Szenario hatte sie sich seit dem Studium beschäftigt. Doch jetzt stellte sie fest, dass sie keine Antworten hatte. Weder einen Zeitplan noch einen Schlachtplan. Ihre Planlosigkeit war weniger der Verdrängung als der Hilflosigkeit geschuldet. Ein Sturm ließ sich nicht aufhalten, so sehr man es sich auch wünschte. Obwohl, ein Sturm war eine Naturgewalt, dieser Orkan jedoch war menschengemacht. Was Menschen schufen, konnten Menschen wieder einreißen. Robert zu warnen war ein erster kleiner Schritt. Ergebnis? Offen. Er hörte ab und an auf sie, ab und zu auch nicht. Nur lag das Problem tiefer. Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen waren betroffen. Wer eigentlich nicht? Sie musste wie immer vorgehen. Hinschauen, nachdenken, planen, handeln. Selbst wenn die Welt ein schwingender Vogelschwarm wäre, würde sie ihn durchmessen. Der Ventilator pulsierte gleichmäßig vor sich hin. Seine Windstöße ließen die Blätter der Yucca-Palme auf Alice Schreibtisch erzittern. Bei jedem Luftzug bewegten sich ein paar Haare an ihrer Stirn. Trotz der Hitze, die ihr feine Schweißspuren den Oberkörper hinabrinnen ließ und den Stoff ihres Tops an die Haut heftete, überkam Alice eine beinahe kühle Klarheit. Mit gefasster Stimme sprach sie ihre ersten Gedanken in den Laptop. Es waren eher allgemeine Aussagen als ein Schlachtplan, Sätze, die ihre Wirklichkeit bilden sollten. Kommunikation ist alles. Nur laute Kommunikation besteht in der Welt des Rauschens. Die erste Frage, die sie sich stellte: Wie viel Zeit blieb ihr? Die Information richtete sich an Unternehmen, nicht an kriminelle Unternehmungen. Doch wer sich jahrelang auf diesen Tag vorbereitet hatte, würde von der Meldung erfahren. Vielleicht nicht heute, aber sicherlich morgen.
Sie hat schon wieder getan und zwar zaubert, ne?
Auf jeden Fall. Ich bin ganz fasziniert von ihr.
Oder? Sie entschlüsselt da sozusagen die Kryptographie anhand deines Textes. Ja? Also wie Verschlüsselung funktioniert, warum sozusagen Quantencomputer problematisch sind und warum sozusagen es zur Kryptoapokalypse, zur Kryptokalypse kommen kann. Du hast mir mal erzählt, es gab eine Stelle oder es gab einen Text, zu dem die Kollegen der Cyberagentur gesagt haben, ja, ist zwar nicht korrekt, aber für ein Buch passt das. War das die Stelle?
Das war genau die Stelle. Also ich glaube, sie ist immer noch nicht 100% korrekt. Mhm. Also es ist ziemlich kompliziert mit den Verschlüsselungsverfahren und mit SHA-3 und den elliptischen Kurven. Und vor allen Dingen, wie sie miteinander verknüpft werden, das ist das Komplizierte an der Geschichte. Ich hoffe, dass es so halbwegs richtig ist mittlerweile.
Oder dass man zumindest versteht, wo es hakt und wie es funktioniert und wo, ja, ja. Aber ich habe es verstanden.
Gut. Ich glaube, das Problem ist auf jeden Fall, deutlich geworden, dass bestehen könnte. Also genau, und das ist eigentlich das zentrale Thema dieses Buchs, ja, Kryptokalypse, dass die Verschlüsselungsverfahren nicht mehr sicher sind.
Genau, und deswegen ist es ja auch wichtig, Kryptographie mal richtig literarisch zu beschreiben einfach, ne?
Genau, also das war, fand ich sowieso so spannend, dass Kryptographie uns eigentlich täglich begleitet und ich davon null Ahnung hatte.
Mhm. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, wir erfahren mehr zu der Zahl 100.000.
Man kann das Buch später kaufen.
Man kann das Buch später kaufen oder vorbestellen bei uns, podcast@cyberagentur.de. Nächste Folge, 27. August. Das ist jetzt sicherlich auch wieder der heißeste Monat. Das fiel mir auch so ein, gerade beim Hören. Da müssen wir auch, glaube ich, mal drüber reden. Ob im Buch sozusagen vielleicht auch Computerausfall, weil es so heiß ist. Ich weiß es nicht, Jens. Die nächste Folge also von Kryptokalypse, der nahe Zukunftsroman der Cyberagentur am 27. August. Die nächste reguläre Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum gibt es schon in 2 Wochen. Jens, danke fürs Hiersein.
Danke für die Einladung.
Und jetzt hurtig vor die Hitze des Bildschirms, ein feuchtes Handtuch in den Nacken und weiterschreiben. Wir hören uns in 4 Wochen. Fragen wie immer an podcast@cyberagentur.de. Danke fürs Zuhören und danke für die Sternchen und Herzchen in euren Podcast-Apps. Danke.
Übrigens, das Abenteuer geht weiter. Für den nächsten Science-Fiction-Roman der Cyberagentur suchen wir eine Autorin oder einen Autor mit Fantasie und Gespür für die Zukunft. Im Mittelpunkt stehen Technologien, Cybersicherheit und die großen Fragen von morgen. Wie wollen wir leben? Was schützt uns? Und welche Geschichten helfen uns, Zukunft besser zu verstehen? Gesucht wird eine literarische Stimme, die aus Recherche, Austausch mit Fachleuten und eigenen Ideen einen packenden Near-Future-Roman entwickelt. Wer Lust hat, gemeinsam mit uns Zukunft in Literatur zu verwandeln, kann sich bis zum 6. August 2026 melden. Schreibt uns an podcast@cyberagentur.de.
Der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.